Weltfunk.
Jo, hallo zusammen. Ihr seid wieder bei Weltfunk gelandet. Weltfunk ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Menschenrechts- und einfach von Organisationen, die sich für unterdrückte, benachteiligte Menschen auf der Welt einsetzen. So, und wir sind von der Tibet-Gruppe. Wir gestalten den Weltfunk einmal im Monat. Weltfunk ist alle 14 Tage, wie gesagt, Donnerstag 18 bis 19 Uhr. Ja, und diesmal haben wir zum Thema Widerstand der Tibeter. Wenn man sich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, wird man feststellen, nach unseren Recherchen, dass das vermutlich der längste Widerstand seit Menschengedenken ist, dass diese Menschen von Anbeginn ihrer Besetzung Widerstand geleistet haben. Und da dachten wir uns, das ist doch mal wirklich wert, dass wir uns das genauer anschauen. Welche Formen des Widerstandes und wie schaffen die Menschen das, über Jahrzehnte im Widerstand zu bleiben? Und dazu möchte ich jetzt an die Gerda übergeben. Das sollte ich vielleicht noch sagen. Im Studio sind heute für euch die Gerda und die Sonja, eben von der Tibet-Initiative. Und der Luis unterstützt uns freundlicherweise mit der Technik. Danke.
Immer noch.
Ja, hallo. Wie Sonja schon sagte, es gibt ganz unterschiedliche Formen des Widerstands und das seit 1950. Bekannt ist Tibet ja bei vielen für seinen gewaltfreien Widerstand. Das war allerdings nicht immer so. Das wissen nicht allzu viele. Der eigentliche Widerstand begann ja direkt 1950 beim Einmarsch der sogenannten Volksbefreiungsarmee und war zunächst durchaus auch mit Waffengewalt, soweit sie überhaupt Waffen hatten. Das ging dann sogar eigentlich, ich gehe nachher noch auf die Einzelheiten ein, bis Anfang der 70er Jahre, dass es immer wieder bewaffneten Widerstand gab, bis es dann endgültig zum gewaltfreien Widerstand überging. Und zwar, also 1950 fing die Befreiungsarmee an, von Osten nach Tibet einzumarschieren. Das ist die östlichste Provinz, ist Kham. Da lebte und lebt der Stamm der Kampa, schon immer ein bisschen ein kriegerischer Stamm, die sich das dann auch nicht unbedingt haben gefallen lassen, dass dann plötzlich die ganze Lebensweise über den Haufen geschmissen werden sollte. Wie die Kommunisten einmarschiert sind, sollten sie ihre ganzen eigenen Regeln, ihre Tradition, ihre Freiheit etc. von einem Tag auf den anderen zugunsten einer kommunistischen Verhaltensweise und kommunistischer Regeln, die ihnen aufoktroyiert werden sollten, bleiben lassen. Das stieß natürlich auf Zorn und Widerstand, der dann eben auch mit Gewalt ausgeführt wurde, was aber wiederum natürlich auf ziemlich harsche und Gegenreaktionen der Armee führte. Die haben ganze Dörfer ausgerottet, regelrecht. Also da blieben dann nur noch so ein paar Kinder und alte Leute übrig, was dann auch zu einer Fluchtbewegung nach Westen in die Hauptstadt Lhasa geführt hat. Das führte über mehrere Jahre, ging das, bis so circa 1956. Da haben die Kampa, die dann in Lhasa schon länger waren, gehört, was eben weiterhin in ihrem Land im Osten Tibets passiert, und haben sich dann zusammengeschlossen. Das wurde eine geheime Widerstandsorganisation gegründet, mit Hilfe auch des älteren Bruders des Dalai Lama. Der Dalai Lama selber war ja noch ein Jugendlicher und war auch noch gar nicht intronisiert in der Zeit. Hatte also auch noch nicht die Autorität, die er dann später hatte. Es zum sogenannten Litang-Aufstand 1956 kam es dann, nachdem bei einem zentralen Fest, wo die ganzen Stämme zusammenkommen, einem buddhistischen Fest, sich die dann eben abgesprochen haben. Vorher waren es eben so Einzeldörfer und Einzelgruppen und Einzelstämme, die da sich gewehrt haben. Ab 1956 hat dann neben dem Dalai Lama auch die CIA mitgemischt, weil Tibet strategisch zwischen Indien und China für die USA interessant war. Es gab dann 1957 nochmal eine zentrale Zusammenkunft bei einer Kalachakra-Einweihung, wo sich die ganzen Stämme wieder abgesprochen haben. Es gab bis 1959 bei dem großen Volksaufstand, auf den geht nachher noch die Sonja ein, diverse Widerstandsformen, die aber eigentlich immer mit Waffengewalt waren. Waffen gab es von der CIA zum Teil. Zum Teil hat die CIA auch tibetische Kämpfer in USA ausgebildet, an den Waffen, an den Funkgeräten ihnen beigebracht, wie man eben Widerstand organisiert über so ein großes Land hinweg, wie Tibet ist. Das sind ja große Abstände zwischen den einzelnen Dörfern und Städten. 1959 dann der große Volksaufstand, der brachial niedergemacht wurde. Danach geht es noch bis 62 ungefähr in Tibet mit einzelnen Kämpfen weiter, bis eben nach diversen Rückschlägen in Tibet selber keine Möglichkeit mehr war, der Kämpfer sich da wirklich zu wehren. Die haben sich dann nach Mustang zurückgezogen und von dort aus gab es dann noch viele Jahre bis 1974 Guerilla-Überfälle eben dann in die näherliegenden Regionen, die eben dann halt so Einzelaktionen waren, anfangs auch noch unterstützt durch Waffen aus den USA, bis die CIA das Interesse an Tibet verloren hat und sie sich selber überlassen haben. Es gab eine Sache, die sehr interessant ist, nämlich bei einem Guerilla-Überfall wurden 1600 geheime Dokumente der Chinesen erbeutet, die dann an die CIA übergeben wurden. Und die zeigen, wie fehlgeschlagen die chinesische Politik, dieser sogenannte große Sprung nach vorn in Tibet war, wie auch die ganze Unterdrückungsaktion lief, war für die CIA von Wert und vor allem auch für die tibetische Regierung im Exil, die damit einfach zeigen konnte, was in Tibet ablief. 1974 gab es einen letzten Versuch der Guerillakämpfer. Da hat schon Nepal gesagt, hört auf oder wir überfallen euch und wir zwingen euch, die Waffen abzuliefern. Das wollten die nicht. Der Dalai Lama hat dann ein Schreiben hingeschickt, sie mögen doch bitte den Widerstand aufgeben und die Waffen abgeben, um eben den in Tibet schon da in der Zeit gewaltfreien Widerstand nicht in seiner Art und Weise zu gefährden. Das haben die dann gemacht, haben ihre Waffen abgegeben. Für die Guerillakämpfer war es natürlich sehr frustrierend. Viele haben sich danach dann auch tatsächlich umgebracht, weil sie nicht mehr wussten, wie sie ihre Würde bewahren sollten nach dieser Niederlage. Das ist die Geschichte vom bewaffneten Widerstand. Der hatte in Tibet dann noch eine Folge, die eigentlich auch sehr folgenreich für den Widerstand bis heute ist. Es gab in Tibet ja A, unterschiedliche Stämme, B, soziale Schichten, nämlich die Führungselite, die bis dahin eigentlich die einzige war, die Führung überhaupt machen konnte. Aber in den Zeiten des Widerstands sind eben auch die Kleinen, die Bauern, die Nomaden, wer auch immer, wenn da ein Mensch war, der eine Führungsfähigkeit hatte und Widerstand geleistet hat und die Menschen um sich scharen konnte, dann hat es auch funktioniert und es hat eben dazu geführt, dass Tibet, nachdem es früher einzelne Stämme waren und weit verteilt und die nicht so ein Einheitsgefühl hatten, war es dann eben ein Tibet und es waren alles Tibeter von gleichem Rang eigentlich mehr oder weniger. Es gab nicht mehr diese Unterschiede, sie haben sich dann von da an als ein Volk im Widerstand gefühlt.
Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück zum 10. März 1959, weil das war der erste sogenannte Volksaufstand. Wir haben ja gehört, das hat sich ja entwickelt seit 1950 und eben durch die Spannungen, die ja im Osten waren, sind aus den östlichen Provinzen Amdo und Kham viele Flüchtlinge Richtung Lhasa gezogen, also Richtung Westen. Und zu der Zeit, also 1959 im Frühjahr, wird berichtet, dass die Bevölkerungszahl auf das Doppelte angewachsen war durch diese Flüchtlinge. Und, wie die Gerda schon erzählt hat, waren ja diese Freiheitskämpfer, die sich ja mittlerweile zusammengeschlossen haben, zu der Vereinigung, die sich dann Vier Flüsse, Sechs Berge nannte, die Kushi Gangdruk, die lagerten südlich von Lhasa mittlerweile. Also die haben sich auch zurückgezogen aus diesen Ostgebieten. Das heißt, die Stimmung, kann man sich vorstellen, war sehr spannungsgeladen. Keiner wusste, wie soll das jetzt weitergehen. Wie weit kommen die Chinesen jetzt da noch Richtung Dalai Lama? Und er war ja zu der Zeit, wie gesagt, noch ein Jugendlicher. Der war ja damals, ich glaube, 14 war er, oder? 59? Mhm. Ja, er war noch nicht einmal intronisiert. Doch, intronisiert war er.
59 haben sie es dann schnell gemacht.
Genau, ja. Genau, das wurde dann ganz schnell gemacht, dass er überhaupt die Funktion des Dalai Lama dann auch ausüben durfte. Also, es war so, er war im Sommerpalast und hat von einem chinesischen General eine Einladung zu einer Tanzvorführung bekommen. Was allerdings dann sehr dubios war, dass er aufgefordert wurde, ohne Leibwache zu erscheinen. Was also sehr, ja, suspekt war. Und insofern konnte man davon ausgehen, dass die Absicht eigentlich war, dass er entführt werden sollte. Also nicht, dass er eine schöne Tanzvorführung sehen sollte, sondern ja, dass sie ein Pfand hätten, nämlich gehört das tibetische Volk. Daraufhin, also das ist dann bekannt geworden unter der Bevölkerung, hat sich das rumgesprochen und die haben gesagt, auf keinen Fall geht der zu dieser Tanzvorführung und haben sich, also man spricht von 30.000 Menschen, die diesen Sommerpalast umringt haben, mit ihrem Körper praktisch den Dalai Lama geschützt haben. Und ihn auch gehindert haben, den Nabolinka zu verlassen. Weil er war damals, muss man sagen, noch sehr, er war sehr jung und sehr gutgläubig. Er hat damals auch noch gemeint, also zumindest in den Anfängen, dass Mao sein Freund ist. Mhm. Und die Gefahr war schon gegeben, dass er da hingegangen wäre. Aber das Volk hat ihn daran gehindert. Ja. So, und es ging folgendermaßen weiter, dass das Volk eine Woche lang auch die Straßen nach Lhasa blockiert hat, um chinesische Verstärkung zu verhindern. Jetzt kann man sich vorstellen, wie aufgeladen die ganze Situation dort war. Der Dalai Lama in seinem Sommerpalast, 30.000 Menschen drumherum, die Chinesen irgendwie vor die Tore, die Straßen blockiert. Dann eine Woche später explodierten in der Mitte vom Nabolinka, also im Haus unmittelbar neben dem Dalai, wo der Dalai Lama sich aufhält, zwei chinesische Mörsergranaten wurden reingeschmissen in den Nabolinka. Und das war natürlich wie, wenn du eine Lunte anzündest. Daraufhin war vollkommen klar, dass der Dalai Lama sofort fliehen muss und dass das Ganze gewaltsam beendet werden würde. Daraufhin wurde der Dalai Lama als tibetischer Soldat verkleidet, also in tibetische Uniform gesteckt und kam mit einem kleinen Trupp, unerkannt hat sich der einfach unter die Menge dann gemischt und kam so aus diesem Menschenring raus und ist mit einer bewaffneten Eskorte, das waren Mitglieder des Widerstands, die ihn praktisch herausgebracht haben und die ihn auch auf dem ganzen Weg, man muss sich mal vorstellen, dann von Lhasa nach Indien, 1959, das war mehr als beschwerlich, er hat 32 Tage gebraucht für diesen Weg, wo ist er sehr krank geworden und. Auf jeden Fall in dieser Zeit, und da spielen dann nochmal wirklich diese Guerillakämpfer, die sich mit ihrem Leben für den Dalai Lama eingesetzt haben, kann man sagen, eine Rolle, weil es war klar, die müssen den Weg frei halten. Was immer passiert, der Dalai Lama muss außer Landes geschafft werden und die haben alles unternommen und sabotiert und gemacht, dass dieser Weg frei blieb. Und so war das dann auch, also der Dalai Lama war auf dem Weg und nach ein paar Tagen war dann vollkommen klar, also für die Chinesen, für die chinesischen Machthaber, für die Volksbefreiungsarmee, das muss ich jetzt gleich mal wieder vorausschicken, sonst meint man, wir haben was gegen die Chinesen, war klar, der ist geflohen. Und Mao soll damals gesagt haben, damit haben wir den Kampf um Tibet verloren. Es war vollkommen klar, der Dalai Lama wäre ein größter Trumpf gewesen und der war weg. Daraufhin wurde der Nabolinka, also diese Menschen, man muss sich vorstellen, die waren da immer noch alle. Ja? Und währenddessen, also während er auf dem Weg praktisch der Flucht war, wurden die Menschen dort mit Maschinengewehre angegriffen. Der Norbolinka ist bombardiert worden und laut chinesischen Quellen, also kann man eigentlich davon ausgehen, dass das sogar noch mehr Menschen waren, die damals getötet waren. Also die chinesischen Quellen sprechen von 86.000 Tibetern, die bei diesem Aufstand getötet wurden. Und jetzt, glaube ich, haben wir jede Menge gehört. Jetzt hören wir ein bisschen Musik. Und zwar eine Nummer von Leonard Cohen, die heißt Who by Fire. Und los. So, wer jetzt gerade einschaltet, ihr seid beim Weltfunk gelandet, heute mit der Tibet-Initiative zum Thema Widerstand. Und wir sind mittlerweile im Jahr 1959. Wir haben ja gerade gehört von dem großen Volksaufstand. Und jetzt machen wir einen knappen Sprung von 59 bis 84. In der Zeit, man weiß, was in China los war. Es waren die großen Hungersnöte dann. Es war die Kulturrevolution. Es war für ganz China verheerend, kann man sagen. Und der tibetische Widerstand, kann man auch sagen, bis auf Einzelaktionen, kam in der Zeit zum Erliegen. Also die große Masse war mit dem Überleben beschäftigt. Und ja, 1984, ich meine, der Dalai Lama war ja seit langem jetzt in Nordindien im Exil, in Dharamsala, mit mittlerweile ungefähr mit ihm geflohenen 100.000 Tibetern, die sich mittlerweile in Indien, Südindien, zum Teil in Europa verteilt haben. Und 1984 hat der Dalai Lama wieder einen großen Vorstoß gemacht, um vielleicht doch noch zu einer friedlichen Lösung mit China zu kommen, mit den chinesischen Machthabern zu kommen. Und zwar hat er den 5-Punkte-Friedensplan vorgestellt. Ich will den jetzt nicht zu weit ausführen, nur so viel, dass ein Vorschlag, der mir bis heute wirklich Hoffnung gibt, weil man denkt, das wäre was für die ganze Welt. Und zwar schlägt er vor, dass ganz Tibet zu einer Friedenszone erklärt werden soll, zu einer entmilitarisierten Friedenszone. Dieser Friedensplan, sage ich jetzt mal, der eigentlich weltweit, also auch in den USA, sehr positiv aufgenommen wurde, hat bei der damaligen chinesischen Regierung nur dazu geführt, zu sagen, es sei immer dieselbe alte Leier, der will immer nur die Unabhängigkeit und er wird nie anerkennen, dass Tibet ein Teil Chinas war, und haben nicht einmal begonnen, darüber zu diskutieren. Wie das tibetische Volk das mitbekam, dass es wieder nicht weitergeht in der Verhandlungsrichtung, kam es anhängend, kann man sagen, zu monatelangen Straßendemos für die Unabhängigkeit. Immer wieder und überall. Es gab viele Verhaftungen in der Zeit, es gab auch wieder viele tote Tibeter, die einfach erschossen worden sind bei den Demos. Es gab Gefängnisstrafen bis zu 19 Jahren, nur weil sie öffentlich demonstriert haben. Und man muss sagen, in der Zeit war der Hu Jintao, der das strenge Regiment in Tibet führte, der dann ja 2003 der Gesamtpräsident von China wurde. Also er hat in Tibet geübt, was er dann in ganz China verwirklicht hat. Der hat damals dafür gesorgt, dass in Lhasa 170.000 Soldaten, 170.000 von der Volksbefreiungsarmee und 30.000 Volkspolizisten stationiert wurden. Stationiert, vor Ort bleiben. Dann kann man sich vorstellen, dass da ungefähr hinter jedem Tibeter dann einer gestanden ist. Also die komplette Überwachung war zu dem Zeitpunkt schon gegeben. Seit dem Zeitpunkt hat sich die Lage nicht mehr beruhigt. Also es ging wirklich Jahr um Jahr mehr auf wieder einen großen Volksaufstand zu. Wir sind ja jetzt dann in den Jahren 87, 88, 89, 87 zum Beispiel haben wir dann Berichte von einem Mönch, Baktro, den wir sehr gut kennen. Der war über längere Zeit bei uns in Ulm sogar. Der war 3 Jahre in Haft und auch gefoltert worden. Und er war damals dabei, eben bei diesem beginnenden neuen Volksaufstand. Und zwar sagt er, also September 1987 begannen die Proteste erneut. Es waren zunächst vor allem Mönche und Nonnen, die auf die Straße gingen, um für die Unabhängigkeit und ein freies Tibet zu demonstrieren. Es war schließlich griff das chinesische Militär wieder ein und etliche Protestierende wurden verhaftet. Und das hat sich dann sehr, sehr schnell aus dem, wenn Mönche verhaftet wurden, kam dann gleich wieder eine Volksgruppe zusammen, die wieder verlangt hat, die wieder, dass die freigelassen werden. Und die Gruppe wurde wieder immer größer, was dazu geführt hat, dass dann eben, wenn man jetzt von März, von September bis März ist ein halbes Jahr. In der Zeit hat es überall zu brennen angefangen, wieder in Tibet. Die Leute sind wieder aufgestanden, das Militär hat heftig dagegen geschlagen und dann waren wir auf einmal beim März 1988, wo sie mittlerweile schon wieder 10.000 Tibeter versammelt haben, um zu rufen, Freiheit für Tibet. Man muss dazu sagen, 2008, wer das noch in Erinnerung hat, das war das Jahr der Olympiade. Und insofern haben die Chinesen natürlich Panik gehabt, dass das in der Weltöffentlichkeit jetzt, gerade jetzt dann zum Aufstand kommen würde, dass das alles ziemlich unter Verschluss gehalten wurde. Was, da wird die Gerda dann noch mehr dazu sagen, einmaliges, also es gibt ein einmaliges Dokument von dem Ganzen und das ist eine tibetische Autorin, die diese ganze Zeit Tag für Tag dokumentiert hat. Das geht also, es ist wirklich unglaublich, also es ist jeder einzelne Tag, was ist passiert, die Informationen haben bei ihr zusammengelaufen und sie hat dann daraus eben dieses Buch gemacht. Aber jetzt wollen wir dann noch konkreter auf diesen Volksaufstand 1988 eingehen, weil das ist wert, dass das intensiver betrachtet wird. Und jetzt gebe ich wieder an die Gerda.
Du meinst jetzt 2008?
2008?
Nicht 1988.
2008. 2008. Entschuldigung, jetzt habe ich einen... Ja, okay, 2008.
Also du hast jetzt so einiges vorweggenommen.
Kurz angerissen.
2008 lief das, weil war natürlich eine sehr brisante Situation. Dadurch, dass da die Olympischen Spiele in Peking waren, waren die Chinesen sowieso sehr, sehr nervös. Da war das Land auch zu, also es wurde Reisen nach Tibet waren nicht möglich. Es durfte keiner einreisen aus dem Westen, keine Touristen. Es lief so ähnlich wie 1988, 89, 2008 am 10. März eine Demonstration von einigen hundert Mönchen, die friedlich Richtung Lhasa zogen, die von der Armee und der Polizei sofort umringt und brutal behandelt und zum Teil also auch gleich wieder verhaftet wurden, was sofort dazu geführt hat, dass Laien hingegangen sind und darum gebeten haben, doch die Mönche freizulassen und ihnen nichts zu tun. Das hat sich dann schlagartig sehr, sehr ausgeweitet. Es gab dann, also zum 11.3., 14.3., gab es immer mehr Demonstrationen, es gab immer mehr Mönche, Nonnen, aber auch immer mehr Laien, die auf die Straße gegangen sind, sodass bereits am 14.3. in Lhasa der Ausnahmezustand ausgesprochen wurde. Aber trotz Militär- und Polizeigewalt gingen im ganzen Land die Demos weiter. Das ist gerade in dem Buch, was Sonja erwähnt hat, von der Zering Wöser. Das heißt, ihr habt die Gewehre, ich einen Stift. Sie hat einen Blog geführt. Sie lebt in Peking, hat es von dort aus geführt, hat von Tibet aus immer wieder die Infos gekriegt, die sie sofort da reingestellt hat. Der Blog wurde auch x-mal gehackt. Sie hat ihn immer wieder neu aufgebaut. Das Buch ist erschienen übrigens im Lungta Verlag, den die Tibet-Initiative gegründet hat, extra um dieses Buch auszugeben. Und sie hat dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal nur einen Tag raus, am 16. März 2008, auch da nur einen Teil davon, was da so alles stattgefunden hat. Zum Beispiel in einigen Stadtvierteln Lhasas kommt es weiterhin zu Protesten. Der über die Stadt verhängte Ausnahmezustand dauert an. Im zu Lhasa gehörenden Kreis Dakse wurden zwischen 30 und 40 Demonstranten verhaftet. Eine von Mönchen des Kreises veranstaltete Demonstration wurde von der Polizei zerschlagen. Im Kloster Samye im Bezirk Loka, DAR, das ist die westliche Bereich der Tibets, standen zwei Lastwagen voller Mönche bereit, die in der Stadt Zetang demonstrieren wollten. Doch der Leiter des Verwaltungskomitees des Klosters informierte Militär und Polizei. Die Mönche wurden vertrieben, das Kloster umstellt. Das ist überhaupt sehr viel passiert, dass Klöster umstellt und abgeriegelt wurden, zum Teil so, dass noch nicht mal mehr Nahrung und Trinkwasser hineingeliefert werden durften. Also die wurden regelrecht belagert und ausgehungert. Dann in der Ortschaft, wie sich das ausspricht, weiß der Henker, Nakhchivan, diese tibetischen Namen sind leider etwas schwierig, kamen ebenfalls Demonstrationen. Auch im Kloster Talishumpo in Shigatse, Hauptsitz des Panchen Lama, kam es zu Protesten. Dann am Vormittag wurden im Kloster Kirti im Bezirk Ngaba, auch Provinz Sichuan, buddhistische Zeremonien abgehalten. Und als Soldaten der nahegelegenen Kaserne dies unterbrachen, kam es zu großen Protesten von Mönchen und Laien. Und so ging das also weiter. Das hat dann zum Teil auch wirklich Ausmaße angenommen, die dann auch gewaltsam waren, wo also auch Steine flogen, wo Läden der Han-Chinesen zerstört wurden. Es gab zum Teil auch dann wirklich Gewalt gegen Menschen. Wobei die Gerüchte umliefen, dass es zum Teil tatsächlich chinesische Polizisten in tibetischer Verkleidung waren, die das angeschubst haben. In einem Fall ist es bewiesen worden durch eine thailändische Touristin, die mit einem chinesischen Polizisten liiert war und in der Polizeiwache einen wiedererkannt hat, der auf einem Video als Tibeter verkleidet da Gewalt gegen, also in Fensterscheiben eingetreten hat etc. Und es ist auch durchaus glaubhaft, dass das so war, denn den chinesischen Machthabern hat es noch nie in Kram gepasst, dass dieser gewaltfreie Widerstand im Westen auf so großen Anklang und auf so viel Sympathie gestoßen ist immer. Und hätten natürlich gerne gehabt, zu beweisen, dass die Tibeter genauso gewaltsam sind wie alle anderen, die irgendwo Widerstand leisten. Es ging dann, dieser Block von der Zeringöser, der geht über Monate hinweg. Da gibt es dann eine ganz spannende Sache. Bereits am 17. März haben auch in Peking Studenten auf dem Campus der Zentralen Hochschule für nationale Minderheiten einen Sitzstreik veranstaltet. Das war dann die erste öffentliche Solidaritätsbekundung mit den unterdrückten Tibetern außerhalb Tibets. Die Lehrer versuchten, die Schüler zu überreden, den Sitzstreik zu beenden. Polizei war anwesend. Es waren mehr als 300 Studenten und Akademiker, die sich daran beteiligt haben, bereits also am 17. März in Peking. Irgendwann wurden dann gegen Ende März mal ein paar Journalisten ins Land gelassen, denen man vorführen wollte, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen und unter Kontrolle ist. Da gibt es dann auch einen Eintrag von der Zeringöser. Das zitiere ich jetzt mal. Die ausländische Journalistengruppe, die sich derweil in Lhasa aufhält, wie gesagt 27. März 2008, berichtete eine Sensation. Heute Vormittag haben beim Besuch des Jokang-Tempels ungefähr 30 junge Mönche den Journalisten zugerufen, Tibet ist nicht frei, wir haben keine Freiheit. Die protestierenden Mönche erklärten zudem, dass China Anschuldigungen der Dalai Lama stecke hinter den Ereignissen in Tibet nicht stimmten und er damit rein gar nichts zu tun hat. Das war immer wieder von seitens der Chinesen die Anschuldigung, das sei alles aus Indien vom Dalai Lama und dieser ganzen Clique um ihn herum initiiert. Sie entlarvten zudem den von den Behörden inszenierten Schwindel. Die hier anzutreffenden Pilger sind allesamt verkleidete Funktionäre. Das ist alles Betrug. Also die haben den Journalisten vorgeführt, dass da tibetische Pilger unterwegs sind, wie immer und ohne irgendwie gehindert zu werden. Ja, so viel zu 2008, zum letzten bisher großen Volksaufstand.
Ich möchte da noch was ergänzen, was mir bei der Recherche noch aufgefallen ist, weil das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass auch eben von Seiten chinesischer Einwohner Proteste kamen. Die Gerda hat ja schon gesagt, dieser Sitzstreik da ganz spontan. Man muss ja auch wissen, was die Menschen für die wissen, was sie mit ihrem Protest zu erleiden haben hinterher. Und dass die das wagen dann auch mittlerweile, dass sie aufstehen. Zum Beispiel gab's 2008 21 chinesische Anwälte, die sich zusammenschlossen und verkündeten, dass sie eben verhafteten Tibetern Rechtsbeistand leisten wollen. Was natürlich für die zur Konsequenz hatte, dass sie unter größten Druck gesetzt worden sind, viele Kanzleien dann eben geschlossen wurden und so weiter. Das andere war, dass sich 240 Tibetologen und Tibet-Experten in einem offenen Brief an Hu Jintao gewandt haben und eben auch ihren Protest kundgetan haben. Oder dass zum Beispiel die chinesischen Künstler, Journalisten, Schriftsteller sich zusammenschlossen und mit 12 Vorschlägen sogar sich an Jintao gewandt haben, um die Situation in Tibet zu normalisieren und lebbar für beide Seiten zu machen. Es wurde alles ignoriert. Also, was man noch sagen kann, ich weiß nicht, Gerda, da kommen wir nämlich, glaube ich, sonst nimmer drauf hin, eben dieses Buch von der Frau Wöser, das wurde dann 2009 auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert und man muss dazu sagen, die Tibet-Initiative hat eigens zu diesem Zweck diesen Verlag gegründet, den Lungta Verlag, um auf die Buchmesse zu kommen, weil normalerweise musst du halt ein Verlag sein und ein Buch vorstellen, also das ist das erste und einzige Buch, das in diesem Verlag erschien und zwar zu dem Zweck, um auf die Buchmesse zu kommen, weil im Jahr 2009 war nämlich der Gast China. Und darum haben wir uns da eben sehr bemüht, da auch dabei zu sein. Also was auch sehr groß wahrgenommen wurde, also durchaus Sinn gemacht. Ja, und ich würde sagen, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Musik, um das Ganze sitzen zu lassen. Wir bleiben nur ein bisschen bei Leonard Cohen, weil der hat so viele schöne Nummern geschrieben und wird so wenig gehört. Ja, ihr seid beim Weltfunk, Radio Free FM, heute mit der Tibet-Initiative und wir sind beim Thema Widerstand. Mittlerweile sind wir im Jahr 2008, 2009 gelandet, nach dem letzten großen Volksaufstand. Wie hat sich dann eben in letzterer Zeit, seit diesem Aufstand, der Widerstand neu formiert, beziehungsweise wie ist es heute noch möglich, bei dieser Totalüberwachung Widerstand zu leisten? Und dazu haben wir also es ist total simpel, du kannst eigentlich fast jeden Tag nehmen, beziehungsweise jeden zweiten Tag über Quellen wie Radio Free Asia oder eben die offizielle Seite des Dalai Lama in Dharamsala, wo alles dokumentiert wird in dieser Form. Und dann kann man sehen, dass permanent Einzelwiderstand, spontane Proteste, kleine Volksmengen zusammenkommen. Eben wegen dieser Totalüberwachung ist es fast unmöglich, einen großen Aufstand zu organisieren. Und so gehen die Leute immer mehr dazu über, Einzelaktionen zu starten. Und da wollen wir jetzt, da haben wir ein paar rausgenommen und die Gerda wird jetzt anfangen mit der ersten, am 2. Mai 2016.
Ja, man muss eigentlich noch dazu sagen, die wissen ja eigentlich immer, dass sie, wenn sie sowas machen, sofort verhaftet werden und für eine kleine, kurze Aktion Jahre in Folterhaft landen. Ja. Sie tun es trotzdem, wie zum Beispiel eben am 2. Mai 2016 ein Mönch nach Solo-Protest festgenommen. Radio Free Asia meldet es. Lobsang Thubten ist nach seinem Protest für Freiheit für Tibet heute in Gaba, das ist in Ost-Tibet, festgenommen worden. Der Mönch aus dem Kirti-Kloster hatte ein Foto des Dalai Lama in seinen Händen gehalten. Das steht in Tibet unter Strafe.
Nächste Meldung, 19. Mai 2016. Tibetischer Mönch Champa Gelek wegen Foto mit tibetischer Flagge festgenommen. Der 23-jährige Champa Gelek ist am 16. Mai 2016 von chinesischen Polizisten in Kaze, wieder in Osttibet, festgenommen worden. Inzwischen wird vermutet, dass der Grund dafür ein Foto ist, das ihn mit der tibetischen Flagge zeigt.
5. Juni 2016. Mehr als 100 Tibeter protestieren gegen Bergbau an Heiligem Berg. Mehr als 100 Tibeter protestierten seit dem 31. Mai in Amchok, Amdo, das ist Nordost-Tibet, friedlich gegen den Weiterbetrieb einer Goldmine an dem für sie heiligen Berg Gong Nong Lari.
7. Juni. Losang Tsering nach friedlichem Protest festgenommen. Der tibetische Mönch Losang Tsering ist heute nach einem friedlichen Protest in Naba, wieder Osttibet, festgenommen worden. Ein Video im Netz zeigt den Tibeter, wie er mit einem Dalai Lama-Bild in der Hand durch die Straßen läuft und Freiheit für Tibet ruft.
Dann 24. Juni 2016. Chinesische Polizei schlägt tibetischen Protest in Touristenregion Qinghai gewaltsam nieder. Der Protest richtete sich gegen die Zerstörung kleinerer Geschäfte und Gasthäuser zur Versorgung der Touristen. Nach 2 Tagen ließen die Behörden den Protest gewaltsam auflösen. Mindestens 8 Menschen wurden dabei schwerer verletzt.
Und die letzte Meldung, die wir von Radio Free Asia wieder empfangen haben, ist vom 18. Juli. Eine circa 20-jährige Frau wurde in Naba, wieder Osttibet, verhaftet, nachdem sie gegen die chinesische Politik der Unterdrückung in Tibet protestierte. Sie war weiß gekleidet, auf das kommen wir später nochmal, was das für Bedeutung hat, und hielt während ihres Protestes ein Bild des Dalai Lama über ihren Kopf. Ja, also man sieht, man kann fast jeden Tag sagen, wagt es wieder ein tibetischer Mensch mit Flagge oder Dalai Lama-Bild oder verhaftet, gefoltert, eingesperrt zu werden und nicht mal zu wissen, ob diese Meldungen überhaupt über das Dorf oder über die Region hinausgehen, ob die Welt überhaupt was erfährt davon. Das ist unglaublich mutig, was die Menschen machen. Also man kann zusammenfassend auch sagen, dass seit 2010 sind 17 größere Proteste dokumentiert, und zwar von Lhasa bis nach Osttibet, wo teilweise mehrere tausend Tibeter teilgenommen haben. Und zwar diese Demos, wie wir jetzt auch schon gehört haben, eben mit dem Heiligen Berg, sind für besseren Umweltschutz, weil man weiß ja, dass China katastrophal mit der Umwelt umgeht, zum Schutz von religiösen Orten, eben manches verbindet sich, da ist eine Mine, aber das ist zugleich ein heiliger Berg, also Umweltschutz und religiöser Ort, und eben auch ging es lange Zeit um die Zwangsumsiedlung von Nomaden, wo auch immer wieder Proteste aufgeflammt sind. Eins haben wir vorhin noch nicht gesagt, was auch ein Mittel des Widerstands ist, was sehr wirkungsvoll ist, das ist Verweigerung. Also zum Beispiel im Jahr 2008, 2009, nach diesem großen Volksaufstand, bei dem ja viele Menschen getötet wurden, haben sich die meisten Tibeter geweigert, Losa zu feiern, was normalerweise ein Unding ist. Das ist ihr Neujahrsfest und das wird sehr groß und sehr gerne und sehr lang und gefeiert. Aber nachdem ja bei dem Aufstand so viele Tibeter ermordet wurden und in der tibetischen Tradition es ist, dass dann ein Jahr Losa nicht gefeiert wird, wenn in der Familie jemand gestorben ist, haben sie sich geweigert, Losa zu feiern. Daraufhin haben die Behörden in Osttibet, weil Osttibet, man hört schon die meisten Proteste, Osttibet ist immer noch am aufständischsten von Anfang bis heute, haben die chinesischen Behörden dann versucht, die Tibeter mit Bestechung umzustimmen. Also die haben denen echt Geld geboten und sonstige Waren, dass sie doch Losa feiern sollten. Aber die meisten haben daran festgehalten, Losa nicht zu feiern. Ja, das nächste Beispiel, also für absolut mutige Menschen, Einzelne oder eben in dem Fall waren es 2, die das auch eben schaffen, dann Informationen ins Ausland zu bringen, ist der Fall von einem Filmemacher, der heißt Dondup Wanchen, und sein Begleiter war der Golok Chikme. Und die beiden haben einen Film gedreht, der heißt Leaving Fear Behind. Die sind in Tibet rumgereist, und zwar vor den Olympischen Spielen, und haben Tibeter befragt, wie denn ihre Lebenssituation ist, wie sie denn zum Dalai Lama stehen und ob sie mit ihrem Leben zufrieden sind. Und Tibeter haben sehr offen Interviews gegeben und haben da mutig eben über ihr Leid unter der chinesischen Herrschaft gesprochen. Dieser Film wurde, Gott sei Dank, also man muss sagen, das Filmmaterial wurde außer Landes geschmuggelt. Und nachdem das Material außer Landes war, gerade noch, sind diese beiden, also der Dondo Pwanchen und sein Assistent Golok Chikme, verhaftet worden. Jetzt muss man sagen, ja, man kann sich vorstellen, was diesen beiden geblüht hat. Also Dondo Pwanchen wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt. Sein Assistent wurde nach 7 Monaten Haft auf Bewährung entlassen, was aber dann in Folge wurde er 2 weitere Male verhaftet. Und es gelang ihm dann, aber Gott sei Dank, die Flucht. Er ist mittlerweile in der Schweiz, also er lebt in der Schweiz. Und wenn wir großes Glück haben, wird er sogar im Spätherbst bei uns in Ulm sei. Also wir versuchen ihn mit einem Dolmetscher nach Ulm einzuladen und dass er dann da mal über diese Geschichte reden kann. Also das zeigt ganz einfach, diesen Film gibt es, der existiert. Wir haben den auch schon in der VH gezeigt, also kann man auch im Netz jederzeit anschauen. Der Film heißt Leaving Fear Behind, die Angst zurücklassen. Das sind so bekannte Einzelaktionen. Jetzt gehen wir noch ganz kurz auf ein Thema, aber dazu wollen wir wirklich nochmal eine Sondersendung machen, weil das ist so unglaublich grausam, dass wir das nicht auf die Kürze abhandeln wollen. Ich will dazu nur sagen, dass infolge dieser immer stärkeren Repressionen und diesen mehrmals niedergeschlagenen Volksaufständen und dieser Totalüberwachung, die Verzweiflung der Menschen immer größer wird vor Ort. Und von 2009, also nach Ende praktisch von dem letzten Volksaufstand, wo wir gesprochen haben, bis zum Mai diesen Jahres haben sich insgesamt 153 Tibeter verbrannt, um mit diesem Aufschrei vielleicht doch nochmal im Ausland Aufsehen zu erregen. Also vor kurzem zum Beispiel ein 16-jähriger Tibeter, der im Exil geboren ist, der noch nie in diesem Land gelebt hat und der doch so verbunden ist mit dem Land, dass er sich angezündet hat und das in Indien. Also das hat mich wirklich nochmal... Ja, ich denke, das ist...
Das ist sozusagen das Heftigste, was die machen können. Und das Schreckliche dabei ist, dass das hierzulande eigentlich keinen interessiert. Also es gab so 2009, 10, wie das wirklich fast täglich die Berichte kamen von neuen Selbstverbrennungen, gab es mal irgendwo eine Aussage von irgendeinem Politiker, ich weiß es nicht mehr, aber das war eigentlich auch alles, weil die Medien hierzulande interessiert halt... wenn sich da irgendwo jemand in die Luft springt mit 80 anderen mehr, als wenn solche Verzweiflungsaktionen eines seit Jahrzehnten unterdrückten Landes stattfinden. Jetzt sagen wir mal Musik.
Ja, da ja so.
Weltfunk.
Ja, wir könnten natürlich stundenlang weiter über diese ganzen Dinge berichten. Wollen wir uns noch kurz auf etwas eingehen, was etwas erfreulicher ist. Die Tibeter haben eine Form des Widerstands gefunden. Das fing auch schon 2008 an. Unter dem Begriff Lakar, mittlerweile weltweit bekannt. Der Begriff Lakar, um den mal kurz zu erklären, besteht aus 2 Wörtern eigentlich. Das eine ist Lakpa, der Mittwoch. Mittwoch ist der sogenannte Seelentag des Dalai Lama, weil es der Wochentag ist, an dem er geboren wurde. Gilt deshalb auch als glückverheißender Tag. Und Karbo ist weiß, das ist auch ein Symbol für Glückverheißung, also ist der Begriff Lakar in doppelter Hinsicht verheißungsvoll. Der Mittwoch war schon immer irgendwie ein Tag, eben deshalb, wo die Menschen in den Tempel gingen, Gebete für den Dalai Lama gesprochen haben, etc. 2010 gab es einen Blog, den gibt es mittlerweile nicht mehr, aber der war damals ausschlaggebend, diese Bewegung, die schon so ein bisschen anfing, der einen Namen zu geben, eben diesen Begriff Lakar, und hat sich sehr schnell landesweit und dann auch weltweit ausgebreitet mit kleinen Aktivitäten, also zum Teil online im Blog, zum Teil offline. Der Autor des Blogs hat zunächst mal Vorschläge gemacht für ein sogenanntes Lakar-Versprechen. Ich will jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, das dauert jetzt zu lange. Es geht hauptsächlich, also das ist der Schwerpunkt darum, die tibetische Sprache zu pflegen. Das heißt, am Mittwoch nur Tibetisch zu sprechen. mit der Familie nur Tibetisch zu sprechen, auch mit, also wenn man mit Tibetern begegnet, nur Tibetisch zu sprechen, auch im Ausland, die Tibeter, die im Ausland leben, versuchen das zu tun. Da gibt es dann auch so witzige Dinge, also weil natürlich klar, die Generationen, die jetzt in Tibet jung sind, die müssen Chinesisch können, weil schon die Schulbildung auf Chinesisch ist. Die, genauso werden da auch die Anglizismen breiten sich aus. In Indien ist es dann nicht Chinesisch, sondern Hindi, was sich mit dem Tibetischen mischt. Es gab also in Tibet dann solche Dinge, dass ältere Menschen den Jüngeren tibetische Wörterbücher geschenkt haben, damit die das wieder auf die Reihe kriegen. Oder in einem Kloster haben sich die Mönche ein Versprechen gegeben, dass sie bei jedem Wort, das sie aus Versehen Chinesisch sprechen, am Mittwoch einen Yuan in eine Sammelbüchse zahlen müssen, also sich sozusagen dann selber damit bestrafen. Dann wird weiterhin an diesem Mittwoch versucht, eben die komplette tibetische Tradition mit Essen, mit Kleidung, Einkaufen, Musik, das alles wirklich tibetisch ist, auch nicht die, also im Exil lebenden Jungen versuchen dann eben auch tibetische Musik, auch wenn sie eigentlich so mehr auf Bollywood und Sonstiges stehen, aber am Mittwoch wird es versucht, dass man das macht. Lakar ist, weil das kann jeder natürlich machen, ist absolut gewaltlos, ist aber auch sehr einfach, ist ohne Risiko. Also das können auch die Menschen, das sind natürlich nicht alle so mutig, dass sie in Tibet auf die Straße gehen und einen Einzelprotest machen und das, wie wir gerade gehört haben, dann lange Jahre Haft dafür riskieren. Es gibt nach wie vor einen Online-Blog, der heißt Lakar Diaries, auf den immer wieder mittwochs neue Gedichte, Videos, Tagebuchähnliche Einträge eingetragen werden. Gibt auch sogar, weil eben in der ganzen Welt Tibeter leben, gibt es auch weltweit mittlerweile Aktionen, zum Beispiel Mittwochmahnwachen in Tibet-Gruppen in Boston, in New York, in Wien, also eigentlich kann man sagen, rund um den Globus wird es mittlerweile praktiziert. Es ist eine wunderbar subversive und insgesamt sehr wirksame Sache. Und wenn man jetzt fragt, ob in Tibet da nicht auch dann irgendwann mal das Militär und die Polizei einschreitet, da gibt es ein Zitat von einem Tibet-Aktivisten, das ist der Tenzin Dorje, das ist aus dem Brennpunkt Tibet, zitiere ich das kurz, der sagt, auch wenn die Regierung eine Aktivität als Verbrechen deklariert, kann diese nicht länger als Verbrechen gelten, sobald alle Bürger das tun. Genau das ist die subtile Strategie der Lakar-Bewegung. Da kann wirklich jeder mitmachen, da können auch Nicht-Tibeter mitmachen. Das ist eine Sache, die sich ausbreitet und die durchaus Wirkung hat. Da gibt es dann auch so Dinge, dass Händler, die chinesische Ware verkaufen, also in einem, Moment, ich muss es gerade kurz raussuchen, gibt Aktionen, zum Beispiel in Nangchen, das ist in Ost-Tibet, dominierten chinesische Händler den Gemüsemarkt und Tibeter waren gezwungen, bei ihnen Gemüse zu völlig überteuerten Preisen zu kaufen. Aber Anfang 2011 begann eine Gruppe Tibeter, die chinesischen Gemüseläden zu boykottieren. Dieses Beispiel machte Schule und viele zogen nach. Nach nicht einmal 2 Monaten waren viele der chinesischen Händler gezwungen, ihre Läden zu schließen, weil sie keine Kunden mehr hatten. Und an ihrer Stelle eröffneten plötzlich tibetische Händler neue Geschäfte. Also solche Dinge hat es dann zur Wirkung, was dann eben auch wiederum die tibetische Tradition stärkt. Oder was auch ganz lustig ist, eine Geschichte, die mit der Mundpropaganda weiter verbreitet wurde, auch wiederum aus Ost-Tibet, in einem Straßenrestaurant fragten Tibeter nach Fang Bian Yan, das sind Instantnudeln, ist der chinesische Name für Instantnudeln, die da sehr beliebt sind. Der Besitzer weigerte sich allerdings, jeden zu bedienen, der auf Chinesisch bestellt. Bestellte man jedoch auf Tibetisch und verlangte Tap de Tukpa, was genau das Gleiche ist, dann wird man sofort und freundlichst bedient. Also man sieht, das sind Möglichkeiten, da kann man kreativ überall an jedem Eck irgendwas tun. Und es zeigt, dass diese, ja, es ist eigentlich, man könnte sagen, wie Gandhi. Es ist ein Widerstand auf niedrigster Ebene, der sehr wirkungsvoll ist, weil er sehr subtil und subversiv
relativ
und
ungefährlich.
Und sehr ungefährlich.
Und somit kann jeder mitmachen. Genau. Ganz kurz nochmal, wenn wir sagen, weiße Kleidung, die auch getragen wird an dem Tag, also da ist ein weißer Mittwoch, diese Frau, die letzte Meldung, wo man von Einzelaktion war, in weißer Kleidung, also auch mit Hinweis auf diese Lacar-Bewegung. Ja. So, und jetzt werden wir ganz schnell zum Schluss kommen, weil die nachfolgende Sendung schon in die Startlöcher ist. Gell? Ich möchte jetzt bloß noch darauf hinweisen, also auf unsere nächste Sendung, die ist am 18. August und hat das Thema Nomaden. Und so geht's weiter, also bitte bleibt dabei. Und wer Sie weiter noch informieren möchte, dazu noch www.tibet-initiative.de oder eben auf unserer Seite www.tibet-ulm.de, was in nächster Zeit geplant ist. Und dann verabschiede ich mich von euch alle und danke, dass ihr so viel Interesse aufgebracht habt. Ciao.
Tschüss.